Herzlich willkommen im Podcast Zimmer 102. Heute mit Hauch Hollywood bei uns zu Gast in Kreuzberg. Noch dazu ist es unser Nachbar und ein großartiger Charakter. Und es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, sich mit ihm auszutauschen. Aber ihr werdet es gleich selber hören.
Absolut. Auch dabei der Unterschied zwischen Fallschirmspringen und Skydiven. Wie schmeckt Iron Man? Und eigentlich mein Highlight, der Eierlikör meiner Frau. Ich weiß nicht, ob der ganz so gut angekommen ist bei unserem Gast.
Ja, der ist super angekommen. Das Großartige ist, unser Gast ist Schauspieler und dementsprechend hat er sehr charmant für mich verpackt, dass es vielleicht nicht sein Lieblingsgetränk wird in Zukunft. Aber vielleicht halten unsere Freunde Curly und Britt mehr davon. Ich versuch's mal beim nächsten Mal. Falls es euch interessiert, Essen, Trinken generell, könnt ihr auch gerne bei unseren Freunden reinhören. Foodie und Brudi oder Terroir und Adiletten. Bei Terroir und Adiletten geht's um das Thema Wein. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören.
Genau. Uns findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns doch einen Daumen da und ein Abo. Wir freuen uns ganz neu auch auf YouTube und auf Instagram. Zimmer 102, der Podcast, wo es um Reisen, Hotels und gute Laune geht.
Feuer frei, jetzt geht's los mit der Folge mit Clemens Schick.
Na Schatz, wie war dein Tag?
Sehr gut, und wie war deiner?
Auch sehr gut. Aber warum war deiner denn sehr gut?
Ja, meiner war gut, weil ich mit zu meinem Lieblingsspätimann gegangen bin und das Paket für dich abgeholt habe. Und ich gehe da ja so gerne hin, weil die ja so mir ein bisschen Heimatgefühl vermitteln, weil die einen schon kennen und die quatschen immer so schön und sind so nett wie in Buchbach im Dorf.
Ich wollte gerade fragen, hast du doch türkische Wurzeln?
Nee, nicht ganz. Aber es ist immer so lustig, wenn er dann von seinen Kindern erzählt, er hat ja Drillinge.
Fasziniert mich eh immer. Aber ich glaube, der geht sehr, sehr gerne arbeiten im Späti, weil der guckt dann immer und sagt, ah, zu Hause ist viel stressiger als auf Arbeit.
Ja, eben. Und ich glaube aber, das ist seiner, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, der macht das mit seinem Bruder.
Das irgendwie kann gut sein. So. Aber was für ein Paket hast du abgeholt?
Ja, das hier, die Plakate da.
Ah, James Bond. Was war es? 70 Jahre? 60 Jahre? Oh Gott, ich bin ich schlecht.
Nicht. Aber du hast zumindest sehr die stolz Special gesagt, Schatz, ich habe die Special Edition Limited. Ja, endlich halt. Ergattert.
Olli Kalkofe wäre stolz auf mich.
Ja, der Olli, der wäre mit Sicherheit stolz auf dich. Aber ich frage mich, wo du die hinhängen willst.
Ja, die sind ja nicht zum Hinhängen. Die bleiben ja in der Box und werden an Wert gewinnen. Und irgendwann
ja,
werden die mal versteigert.
Du jetzt, wenn du die Augen zumachst.
Limited, sage ich da nur. So wie deine 100.000 Paar Schuhe, die limited sind, die du nie anhast.
Moment. Das Battle können wir gerne eingehen, weil ich bin der Meinung, dass du mehr Schuhe hast als ich.
Das stimmt nicht. Wir haben die gleiche Anzahl an Schuhfächern und bei dir, habe ich nämlich geguckt, sind in manchen Fächern zwei Paar Schuhe. Also ja, du schummelst schon.
Ja.
Und nur ganz kurz, neben dem Schuhschrank stehen bestimmt nochmal 10 Paar.
Ja, bei dir doch auch.
Nein.
Aber Gummistiefel für einen Hund zählen ja nicht.
Okay, dann stehen bei dir nur noch 8 Paar.
Und ich habe ja 2 Paar Gummistiefel. Einmal die für den Winter und einmal die für den Frühling, Sommer.
Und beide hattest du im Winter und im Frühling, Sommer nicht an, oder?
Doch. Na klar, immer. Ja, muss ich ja, wenn ich da im Wald stapfe.
Das stimmt,
und
das stimmt.
Und es ist arschkalt.
Sag mal, was ist dein Lieblings-James-Bond-Film, wo wir beim Thema sind? Du hast wahrscheinlich noch gar keinen gesehen, oder?
Natürlich habe ich welche gesehen, aber ich kann dir nicht sagen, welcher ist. Aber ich finde hier den Daniel Craig ziemlich attraktiv, deswegen finde ich den, glaube ich, am besten.
Aber der hat ja auch schon 5 Filme gemacht.
Ja, das Einzige, was mir einfällt, ist, wo ich mit dir mal in Wien, glaube ich, haben wir Skyfall geguckt im Kino zusammen. Und da war ich im Kino und ich finde Kino ja ganz schrecklich. Und es war so laut, diesen James-Bond-Film da im Kino zu gucken. Ich hatte wirklich Ohrenschmerzen danach. Ich glaube, das war auch mein letzter Kinofilm.
Das kann gut sein. Nee, wir waren danach noch in irgendeinem komischen Disney-Film.
Moment, dünnes Eis.
War wirklich, oder?
Ja, im Petz, glaube ich.
Siehst du?
Hier in Berlin.
Das war der letzte Kinofilm. Mein letzter Kinofilm war Doctor Strange, der zweite Teil. Und ich muss sagen, ich fand ihn sehr gut.
Ja, ich glaube, ich finde die ganzen Filme auch immer ganz gut, aber halt nicht im Kino. Ja, weil es mir zu laut ist und außerdem sitzen dann neben dir fremde Leute, die du dir nicht aussuchen kannst, dann riechen die manchmal unangenehm. Und das Allerschlimmste ist die Kaugeräusche, die diese Menschen von einem geben. Es ist ja schon schwer für mich, bei Menschen, die ich gerne mag oder die ich gut kenne, wenn die neben mir kauen und man das so laut hört, das finde ich schon anstrengend. Aber wenn das fremde Menschen sind, die dann womöglich noch ungepflegt sind, Halleluja. Mach die Tür auf, ich bin raus.
Ich gehe weiterhin alleine ins Kino.
Ja, sorry, aber das ist kein Erlebnis, was wir zusammen machen.
Vielleicht fahren wir mal an die Drehorte von James Bond. Die sind ja immer ziemlich cool.
Ja, da könnte ich mich drauf einlassen. Ja.
Denke ich auch. Da können wir nachher mal fragen, unseren Gast, der heute kommt, wie der das so sieht. Der war ja bei James Bond dabei.
Der war live dabei. Der kann uns bestimmt auch sagen, was die schönsten Orte sind.
Mit Sicherheit. Heute zu Gast Clemens Schick. Wir freuen uns schon.
Herzlich willkommen, Clemens. Wir freuen uns mega, dass du da bist.
Danke.
Du hattest ja eine sehr gerne und schön, dass du sie angenommen hast. Du hast ja einen sehr kurzen Weg gehabt zu uns.
Ich habe einen sehr kurzen Weg, ja. Ich wohne seit mehr oder weniger 17 Jahren hier in der Gegend und habe sehr lange in die eine Richtung gewohnt und bin vor 5 Jahren umgezogen und jetzt wohne ich aber immer Kreuzberg 36.
Warum?
Ich wohne schon lange in Berlin, ich bin 93 hierher gezogen. Und ja, ich meine, ich wohne tatsächlich seit 17 Jahren in einer Hausverwaltung, die hier in der Gegend mittlerweile noch 3 Objekte haben oder 2 und bin im Grunde genommen immer in einer Hausverwaltung geblieben. Und die hat eine schöne Wohnung. Ich mag den Kiez sehr, ich mag die Gegend sehr. Wenn ich sagen würde, ich hätte eine Heimat in Berlin, dann ist es schon diese Gegend hier. Mhm.
Aber Berlin ist deine Heimat, würdest du das sagen? Oder sagst du, Tübingen ist deine Heimat?
Ah, nee, Tübingen überhaupt nicht. Da bin ich mit 2 Jahren weggezogen.
Ah, okay.
Ich bin in Stuttgart aufgewachsen.
Ah, okay.
Aber nee, wenn Berlin. Ich lebe mittlerweile auch halb in der Uckermark.
Habe ich gelesen, du hast einen alten Bauernhof gekauft.
Ja.
Stark.
Vor 3 Jahren.
Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig viel Arbeit.
Sehr viel Arbeit.
Ja.
Aber toll, also... Ich kann oft nicht schlafen nachts und habe dann aber relativ gute Phasen, auch immer so um 3, 4. Also wo ich mittlerweile sozusagen mehr angewöhnt habe, das zu akzeptieren, dass ich einfach um 3, 4 wach bin und arbeite also nicht, dass ich mich hinsetze, aber ich schreibe an meinem Drehbuch weiter oder gucke Immobilien, das ist so ein Hobby von mir.
Witzig, da haben wir was gemeinsam, das machen wir auch.
Ja. Und da habe ich vor 3 Jahren, tauchte dieser Hof auf und ich habe nicht gesucht und dann war der plötzlich da und ich war so, der ist so schön und das war vor Corona, das heißt, die Preise waren noch moderat.
Tja. Und ist das für dich dann ein bisschen Urlaub? Also ist das, wenn du rausfährst in die Uckermark, ist das für dich Entspannung und Urlaub oder ist das schon Arbeit, hast du ein Ziel, dass das bald fertig wird? Oder?
Ja, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich Urlaub. Also sozusagen arbeiten, ich würde sagen, mein Leben ist relativ so, wie ich mir mein Leben wünsche, also in Bezug auf meinen Beruf, was ich als Schauspieler mache oder jetzt eben auch als mein erstes Drehbuch jetzt geschrieben. Genauso, wie, also wenn ich morgens aufstehe, einen Kaffee trinke und dann den Tag im Garten oder auf dem Land da verbringe und abends kaputt bin, dann ist es für mich happy, also, für mich Erfüllung. Also.
Ja, schön.
Hast du auch Tiere auf dem Hof?
Leider, nee, da ist mein Leben noch nicht, passt
das
dazu, aber da steht ein Stall.
Geil.
Mein Traum wäre irgendwann ein Hühner, keine Ahnung, 2 Schweine und ein Esel.
Ja, ein Esel, das ist mein Traum. Ich hätte gern einen Esel. Esel sind so toll, die haben so einen starken Charakter und sind so niedlich dabei. Also ich finde, das einzige Lebewesen auf der Welt, was stur sein kann und gleichzeitig niedlich ist, ist ein Esel.
Ja, ich habe in Frankreich gedreht Anfang letzten Jahres und vor meinem Haus hat ein Esel seinen Stall gehabt. Und das war ein guter Genosse.
Jetzt warst du in Frankreich schon. Du warst gefühlt schon überall auf der Welt. Liege ich da richtig?
Nee.
Nee? Fehlt noch ein bisschen was?
Fehlt viel, ja.
Was fehlt denn so? Was ist denn deine Top-Destination, wo du noch gerne hinreisen möchtest? Ich sag mal privat, weil ich glaube, Privat- und Arbeitsreisen sind dann doch ein bisschen unterschiedlich, oder?
Sehr unterschiedlich. Wobei ich dieses Reisen durch die Arbeit sehr mag. Also, weil ich habe zum Beispiel mal in Brasilien gedreht, 7 Monate. Dann ist man mit Brasilianern, mit dem Team vor Ort und arbeitet da ist was anderes, wie wenn man als Tourist dort ist. Mhm. So. Also ich schätze das Reisen durch meinen Beruf sehr. Aber ich würde sagen, so viel von Latein und Mittel-Südamerika würde mich interessieren.
Und dann eher im Hotel luxuriöser oder eher mit dem Rucksack und Abenteuer?
Ich kann echt beides und ich finde auch beides ganz toll. Mhm. Aber wenn ich viel, ich reise viel durch meinen Beruf, haben wir gerade gesagt. Und dann bin ich manchmal in so Hotels, die sind dann so, das ist für Produktionen dann einfach zu organisieren, so eher so, dann so Kettenhotels, mhm, so. Und ich will die gar nicht generell schlecht machen, so, aber dann denke ich manchmal so, warum suchen die nicht ein schönes Bed and Breakfast, was irgendwie einen anderen Charme hat? Ich weiß, dass das dann kompliziert zu handeln ist für eine Produktion, mhm, und so weiter, weil die dann mehrere Leute unterbringen müssen, so, aber mir geht es nicht um Luxus, beziehungsweise müsste man definieren, was ist Luxus.
Das ist für jeden anders, genau.
Absolut. Aber meine schönsten Urlaube, meine Tante, die hatte im Tessin in den Bergen einen ehemaligen Ziegenstall umgebaut, oh, und hat in den 50er, 60ern und hat immer verhindert, dass da Strom hingelegt wurde und immer verhindert, dass da Telefon hingelegt wurde, bis heute. Und man läuft vom Dorf 40 Minuten zu Fuß hoch. Wow. Muss alles hintragen und alles zurückmachen. Einer der schönsten Orte bis jetzt in meinem Leben, die ich entdeckt habe.
Das glaube ich.
Aber es ist sozusagen einfacher geht's nicht.
Ja. Und kochst du dann selber, oder?
Ja, sehr simpel, aber ich koche selber. Ja.
Kochst du gerne?
Das kann ich, so simpel wie ich koche, kann man das fast nicht sagen.
Also, das ist, aber Nudeln mit Butter und Salz können doch auch Spaß machen, oder?
Ich bin wirklich, ja, total. Also ich bin auch happy mit dem, was ich für mich koche, aber das kann ich eigentlich niemand anbieten.
Ja, aber es ist witzig, ich bin ähnlich. Also deswegen habe ich ja einen Koch geheiratet. Ich war relativ schlau unterwegs. Und ich kann nicht kochen. Also es gibt Momente und Tage, da sage ich, boah, geil, heute mache ich mir was Leckeres oder ich mache uns mal was Leckeres, wobei da der Philipp immer sehr skeptisch ist. Aber wenn ich richtig Lust darauf habe, dann gebe ich mir auch ganz viel Mühe. Und meistens ist es dann auch essbar. Manchmal ist es natürlich dann so, dass ich sage, oh ja, das würge ich mir jetzt runter, weil ich habe mir viel Mühe gemacht. Aber Spaß macht es trotzdem. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, ob man es dann anderen Gästen anbietet oder das sei ja dann dahingestellt.
Wenn ich drehe dann, und monatelang in einem Ort bin und ein Apartment habe oder sowas, dann ist Essen auf eine Art und Weise wirklich funktional im Sinne, dass ich sage, ich muss gerade sehr viel leisten. Drehen ist oft wirklich wie ein Hochleistungssport. Man steht oft um 4 auf, regelmäßig, kommt abends um 7 wieder. Muss sehr genau gucken, wie ich da in Form bleibe. Und dann esse ich wirklich wochenlang das Gleiche. Aber das ist super gesund und ist einfach und schmeckt mir. Also,
und das ist, ja, aber ich kann es nachvollziehen.
Ich nicht.
Ich weiß, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Aber
für mich ist
so
Essen so, dass das Schönste an einem freien Tag oder das meiste, wo ich mir Gedanken mache an einem freien Tag, ist, was isst du an dem Tag? Also auf was hast du heute Lust? Und Jenny ist jetzt seit fast einem halben Jahr vegetarisch. Und deswegen essen wir zu Hause nur noch vegetarisch, was auch total schön und spannend ist, also auch für mich. Und also die Freude zu sagen, okay, welche Pasta machst du oder was machst du? Oh, willst du mal irgendwie zum Markt was Tolles kaufen? Also das ist so für mich der Genuss. Aber ich verstehe auch, wir haben einen Bekannten, der hat auch ein Jahr in Indien gelebt und der hat gesagt, er hat so viel Arbeit gehabt, dass er jeden Tag nur Reis gegessen hat. Und immer das Gleiche, nur Reis mit einer Currysoße und das ein Jahr. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, wie geht das? Und er hat gesagt, für ihn war das Schöne, dass er sich keine Gedanken machen musste, was er isst. Weil er wusste, morgen gibt es wieder den gleichen Reis mit dem gleichen Curry. Und das fand ich auch interessant, also ganz klar. Aber du hast gesagt, ich glaube, bei dir ist es auch nochmal so, deine Arbeit ist mit Sicherheit sehr, sehr anstrengend. Also ich stelle es mir auf jeden Fall sehr anstrengend vor. Und du hast gesagt, gesunde Ernährung und irgendwo auch, du brauchst ja wahrscheinlich auch die Energie daraus, ne? Also da geht es ja primär drum.
Es ist einfach, aber so verstehe ich Nahrung eh. Also dass ich sage, ich achte auf Qualität von Nahrung, weil ich denke, warum soll ich, ich fordere von mir viel und von meinem Körper viel, warum soll ich dem dann auch nicht irgendwie, das klingt jetzt so, was Gutes zur Verfügung stellen, dass er die Kraft daraus ziehen kann. So, also.
Ich habe mal gelesen, dass die Deutschen diese Wahl bei der Tankstelle haben, den Superkraftstoff zu tanken, dass das mehr Leute machen als dann ein gutes Stück Fleisch, also ein anständiges Stück Fleisch, was wirklich vom Bauern ist oder was zu kaufen, oder ein anständiges Gemüse und eher ihr Auto gut tanken. Aber ich glaube, das ist so irgendwie noch so typisch deutsch.
Vielleicht,
ja. Ich habe gelesen, du hast in den USA gelebt. Wie lange warst du da oder... War das nur für einen Dreh oder LA,
also Kalifornien? Gelebt würde ich nicht sagen. Also okay. Ich war immer wieder oft da. Ich war mal in New York ein paar Monate in den 2000er und dann beruflich immer wieder in Kalifornien. Mhm. Aber gelebt wäre zu viel.
Okay. Was ist so dein Highlight in Kalifornien? Wo sagst du so Kalifornien, welche Stadt? Bist du eher LA oder...
Also ich mag LA sehr.
Ja.
Ich mag dadurch, dass es eine Erdbebenstadt ist, sind alle Gebäude maximal mehr oder weniger zwei Stockwerke, drei Stockwerke so. Mhm. Und man sieht immer den Himmel. Das finde ich ganz toll. Ja. Ich finde aber LA auch eine sehr anstrengende Stadt in Bezug auf meine Industrie, weil ein großer Druck da ist. Mhm. Alle im Grunde genommen immer. Ich habe mal gelesen, dass irgendwie pro Jahr 100.000 der Industrie in die Stadt ziehen. Und 100.000 aber auch sie verlassen. Also der Druck in L.A. ist groß und das steckt einen dann nach zwei Wochen. Steckt mich das dann immer an und dann muss ich eigentlich weg. Aber ich bin ein großer Fan von Wüste. Okay. Und jetzt gerade Joshua Tree ist zum Beispiel eine Wüste nicht so weit von L.A., die ich sehr mag. Mhm. Da gibt es ein Hotel, was ich sehr schätze. Das habe ich auch in meiner Vorbereitung, diese Top 5, habe ich so, 29 Palms Inn heißt es.
Ja.
Ja, das war offensichtlich früher mal eine Oase mit 29 Palmen.
Ja.
Und das ist ein ganz einfaches Hotel direkt in Joshua Tree, wo man nachts aufwacht, weil die Kojoten einfach vor dem Zimmer stehen und, also das sind so kleine Bungalows, ja, vor dem Bungalow stehen und heulen.
Wahnsinn. Mhm. Bist du oft da oder?
Oft ist auch übertrieben. Ja, wie unser aller Leben hat sich meins auch verändert in den letzten 2,5 Jahren. Ich bin nicht mehr so viel gereist, war jetzt auch nicht mehr in Amerika 2 Jahre oder 2,5 durch die Pandemie. Und aber da war ich jetzt so 3-4 Mal vielleicht so.
Cool. Wir haben, wir waren in Wien, haben wir uns kennengelernt und haben dann Wien verlassen, Jenny und ich, und haben gesagt, wir machen einen Roadtrip und haben so dieses klassische, wir müssen nochmal durch die USA und es muss auch ein Mustang sein, also es war ganz wichtig auch, also für mich. Und muss auch ein Cabrio sein, das war für Jenny wichtig. Und dann sind wir so die Big Sur und haben halt das gemacht, wahrscheinlich was alle machen, aber wir waren auch total begeistert. Also wir haben eigentlich, die Erwartungen waren gar nicht so groß, ja, so schön, wie es nachher
man
war.
Man muss sagen, dass ganz viele Bekannte und Freunde gesagt haben, LA, da braucht ihr euch nicht lange aufhalten. Dementsprechend haben wir das geplant und uns hat es so gut gefallen, dass wir dann letzten Endes den Trip wieder umgebaut haben und dann am Ende nochmal hin sind, weil die Stadt hat irgendwas Magisches gehabt.
Ich finde aber, wenn man so, ich wurde gerade von jemandem um Tipps gefragt für L.A. Und dann habe ich gesagt, L.A. ist weniger eine Stadt als eine Region.
Ja, also, ja,
stimmt. Und es gibt zum Beispiel Leute, die finden Venice ganz toll.
Ja.
Ich bin da gern mal und trinke dann Kaffee oder sowas, aber ich war in L.A. noch nie im Meer. Verbinde ich überhaupt nicht
damit.
Verbinde ich damit nicht.
Ja,
ich bin eher dann so Hollywood, Silver Lake, das ist die Gegend, wo ich wohne und wo ich dann in den Hügeln auch rennen kann, wenn ich so.
Hast du irgendeinen Lieblingsort in L.A., wo du sagst, oder ein Restaurant, eine Bar, irgendwas, wo du sagst, boah, da freue ich mich immer schon drauf, wenn ich weiß, dass ich nach L.A. komme?
Ich habe einmal, ich mag das Chateau Marmont tatsächlich als Hotel, was jetzt, glaube ich, nicht mehr ein öffentliches Hotel ist, wie es früher mal war. Es wurde jetzt, glaube ich, in einen Club umgewandelt. Aber ich habe einmal in L.A. gedreht und war für 2 Wochen in L.A. und die Produktionsgesellschaft hat mir angeboten, im Chateau Marmont zu wohnen. Und ich habe aber in der Nähe, in Hollywood, habe ich eine Adresse, wo so eine American Lady, die hat so 3 Häuser und macht Short- und Long-Term-Rental, meistens für Schauspieler, in so ein bisschen in den Hills. So. Und dann habe ich denen gesagt, ich möchte nicht im Chateau Marmont wohnen, ich möchte lieber hier ein kleines Apartment und so ein Hill Cottage haben. So. Auch da, weil ich dann arbeite, dann kann ich mich abends hinsetzen, ich mache mein Bier auf oder was ich auch immer und mache mir meinen berühmten Salat. Das ist mir lieber, wie wenn ich dann im kaputt im Hotel ankomme und
noch bestellen
denke,
muss.
Ich muss was bestellen oder irgendwas muss ich mir anziehen, um dann im Restaurant zu sitzen oder sowas. Da bin ich dann, da ziehe ich das dann vor.
Ich bin super gerne in guten Hotels. Das ist auch meine Leidenschaft. Deswegen mache ich auch den Beruf, den ich mache. Irgendwie liegt es auf der Hand. Aber ich bin gerne im Urlaub nicht in einem Hotel oder eben nicht. Und du hast es gerade gesagt, was ich wirklich auch immer sage, dass ich mir nichts anziehen muss. Also wenn ich Lust habe, im Schlafanzug zu frühstücken, dann kann ich im Schlafanzug frühstücken und muss aber auch nicht diese private Barriere vom Roomservice in Kauf nehmen, dass dann jemand in meinen privaten Bereich kommt, mir dann einen Wagen reinschiebt, ich dann noch so gefühlt immer nett sein muss und so dankbar sein muss, dass der jetzt mir mein Frühstück bringt. Und das ist schon mal schön und genieße ich dann auch total. Aber ich glaube, gerade wenn man beruflich unterwegs ist und dann auch für eine längere Zeit, ist das, glaube ich, Gold wert, wenn man so die Feinde Airbnb und Ferien Febo und wie sie alle heißen oder eben eine amerikanische Lady hat, wo man seinen Rückzugsort hat und irgendwie seinen Safe Space hat.
Für mich, also in meinem Beruf, das ist in eurem, bei deinem, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber eure Küche ist offen. Das heißt, wenn ich drehe, bin ich mit ca. 50 bis 100, je nach Teamgröße, von morgens bis abends mit Leuten sozusagen im Austausch. Und immer am Kommunizieren und werde viel angesprochen, was sozusagen in der Natur der Sache liegt. Kostümleute sprechen an, Maskenbildner schreien, dann kommt die Performance vor der Kamera und so weiter. Und dann abends einfach sozusagen wirklich privat zu sein und zu sagen, ich muss mich weder verhalten, ich muss weder kommunizieren. So das kann ich dann sozusagen nur privat, in einem Hotel, in einem Restaurant, was ich kenne, wo ich privat sein kann. Hier in Berlin ist es zum Beispiel hier das Obermeier hier in der Nachbarschaft, wo ich an der Bar sitzen kann, weiß sozusagen, die checken, wie sie mich in Ruhe lassen können oder wie ein Gespräch entsteht, aber nicht zu viel. Oder aber eben einfach zu Hause.
Ja. Ja, das ist klar, das ist Gold wert. Du hast eben gesagt, die Produktionsfirma in L.A. oder in den USA haben dir das angeboten. Wie ist das? Ist das unterschiedlich? Ist da ein Unterschied zwischen den USA und Deutschland, Produktion? Dass in Deutschland gesagt wird, okay, wir sind organisierter und du musst irgendwie in eine große Kette, weil wir da alle unterkriegen. Oder hast du Mitspracherecht und sagst du, ich möchte da, brauche mal einen Rückzugsort, das Hotel gefällt mir irgendwie nicht, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Ist das überhaupt ein Thema oder ist das alles, machen das andere für dich und du sagst, da kümmert sich die Produktionsfirma drum und ich reiß an, pack meinen Koffer aus und arbeite?
Also erstmal ist die Industrie mittlerweile so internationalisiert, dass sozusagen eigentlich überall die ähnlichen, die gleichen Standards gelten. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, aber die Standards sind eigentlich die gleichen. Im Idealfall ist es so, dass einem was angeboten wird und man zieht ein und ist happy. jeder hat besondere Bedürfnisse. So. Am Ende geht es um den Film. Der Film muss... Es geht um den Film, das ist sozusagen die Hauptüberschrift.
Ja.
Dass ich alles geben kann für den Film, muss ich mich ausruhen können. So, da muss man immer sozusagen das ist der Gradmesser. Wenn es darum geht, dass ich kompliziert bin, weil ich gerne kompliziert bin, läuft das falsch. Aber wenn ich einen Anspruch habe, um gut funktionieren zu können, ist der Anspruch richtig. So. Und das kann dann manchmal ein Prozess sein, bis man dann den Ort gefunden hat, wo ich gut schlafen kann und für die Produktion es gut zu handeln ist. So. Ja. Aber im Grunde genommen ist es jetzt nichts Kompliziertes.
Ja, also es ist kein großes Thema.
Aber wenn ich nachts nicht schlafen kann, kann ich nicht volle Leistung geben.
Ja.
Und dann hat die Produktion auch wieder ein Thema. Also so.
Wir haben viele Anfragen tatsächlich. Ich glaube, wir liegen geografisch günstig für Filme. Und es ist immer spannend, wenn man so die, wir kennen es auch noch aus alten Hotels, wenn dann diese riesen Listen kommen, wenn irgendwelche Hollywood-Stars kommen und man kriegt Listen, was er will und wie. Und am Ende lernt man die Leute kennen, hat vielleicht mal kurz die 5 Minuten mit dem engsten Vertrauten oder sogar mit der Persönlichkeit selber. Und dann stellt man fest, dass irgendwie die Kaugummisorte, die auf der Liste steht, die kennt derjenige gar nicht. Also es ist oft auch so, ich weiß noch, ich habe in Köln in einem sehr großen Hotel im Excelsior gearbeitet. Und da war Elton John war da und wir hatten eine Liste, die war über 100 Seiten voll mit was er alles haben muss. Und wir haben 4 Wochen lang Zeug gekauft und gemacht und getan und am Ende hat er gar nichts davon, wollte er gar nichts. Und das war jetzt nur aus der Küche. Also ich weiß, die Liste für Room Service, aber für Housekeeping und so war noch größer. Das ist immer so witzig. Wir sagen immer, es ist meistens die Sekretärin, die alle Eventualitäten ausschöpfen möchte und sagen will, oh, das ist ganz wichtig, dass die und die Kaugummis da sind und der, also es geht nur der und der Apfel und die Schokolade. Das ist ganz witzig. Das ist für uns in unserer Branche so begleitend. Wobei ich sagen muss, jetzt hier ist das auch weniger geworden. Also ist auch spannend. Also man sieht auch da so ein Change irgendwie. Ne? Die Filmindustrie, die jetzt bei uns buchen, die sind relativ flexibel und unkompliziert. Und es geht um einen guten Ort, wo man, wie du es auch sagst, wo der Schauspieler dann auch zur Ruhe kommen muss. Ne?
Ja. Gut, ihr seid ja auch ein spezielles Haus, was wahrscheinlich dann wiederum bestimmte Leute oder Produktionen anzieht, oder? Mhm.
Ja.
Wir haben das Pech, dass wir nicht mehr Zimmer haben. Sonst hätten wir mehr Produktion, weil wir einfach zu klein sind für viele auch. Ne?
Also wie viele Zimmer habt ihr?
41.
Mhm. Ja. Sehr Boutique, ja.
Genau. Mhm.
Definitiv. Sag mal, jetzt hast du vorhin gesagt, wenn man das so salopp sagen kann, du wechselst die Seiten. Du hast jetzt ein Drehbuch geschrieben.
Oder nee, schreibst du? Ich wechsle nicht die Seiten, ich erweitere.
Oder du erweiterst die Seite.
Ja.
Wie kam es dazu?
Tja, wie kam es dazu? Ich würde sagen, dass ein roter Faden in meinem Leben Geschichten erzählen ist. Also als kleiner Junge, wenn ich in die Schule gelaufen bin, habe ich immer Geschichten fantasiert, habe mir auch immer in den Geschichten Rollen gegeben. Da im Rückblick, in der Analyse weiß ich mittlerweile, dass da eigentlich sozusagen mein Berufswunsch angefangen hat. Und dann später am Theater, ich habe 10 Jahre nur Theater gemacht, war das, worum es mir ging, Geschichten zu erzählen, beim Filmen letztendlich genauso. Und ich habe vor 8 Jahren oder 9 Jahren eine Schauspielschule in Ludwigsburg angefangen zu unterrichten, Filmschauspiel, und weil man dann eben mit 10 bis 12 gleichaltrigen Studierenden konfrontiert ist, habe ich denen angefangen, immer Szenen zu schreiben, um mit denen dann an diesen Szenen zu arbeiten. Und habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und habe auch gemerkt, dass denen das Spaß macht. So. Und dann hat eine Geschichte in meinem Kopf angefangen, die ich immer weiter sozusagen weiterentwickelt habe, aber immer im Kopf. Und Anfang letzten Jahres, Anfang 21, ist meine Mutter in hohem Alter, aber ist nach 5 Jahren Begleitung von mir gestorben. Und danach war plötzlich sozusagen einfach ein anderer Raum da. Und ich habe in 2 Monaten dieses Drehbuch niedergeschrieben. So. Und habe dann irgendwann dieses Drehbuch jemandem geschickt, meiner Agentin, die ich sehr schätze und die eine sehr, sehr ehrliche Person ist. Und die meinte, das ist gut, was du da geschrieben hast. Und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, so, wie meint sie das? Das ist gut. So. Und dann habe ich es noch jemand geschickt und der meinte auch, ah, das ist interessant. So. Und ich meine, das war so, im Grunde genommen, es ist eine Behauptung. Ich setze mich hin und sage, ich schreibe jetzt ein Drehbuch. Das ist eine komplette Behauptung. Also ich meine, ich könnte jetzt auch immer noch auf ein Delete drücken und dann wäre das Drehbuch weg. So. Mhm. Aber mittlerweile bin ich wirklich an einem Punkt, dass ich mit Produktionsfirmen im Gespräch bin und man darüber redet.
Spannend. Ja. Ich habe es vorhin oder Philipp gesagt, ich war fasziniert oder ich bin fasziniert von deinem Leben, was du alles gemacht hast und wie mutig du bist. Und du sprichst Dinge an, die, aber man muss auch sagen, sehr charmant und sehr ehrlich. Und also ich bin über die Reise nach Afghanistan gestolpert und war total gebannt. Also ich habe alles angeschaut, was ich auf YouTube finden konnte, und war total fasziniert. Und du hast da gesagt, du hattest das erste Mal in deinem Leben wirklich Todesangst. Und die Sachen, die du beschreibst, waren so greifbar. Also es war so, ja klar, ne, sonst ist das so weit weg und du hast das so rübergebracht, dass man sagt, ja, es ist so, wow, ja. Also ich war richtig gefesselt und hatte aber auch gleichzeitig großen Respekt davor und ja, es ist faszinierend. Erzähl doch mal ein bisschen was. Gar nicht so, man könnte da wahrscheinlich 3-4 Stunden darüber reden.
Von Afghanistan.
Das, wie, du hast gesagt, das kam dazu, weil du gesagt hast, alle haben gesagt, es ist so weit weg und du wolltest dann aber was tun. Und dann, wie ist das passiert, dass du sagst, so, ich fliege jetzt nach Afghanistan und spiele Theater für die Soldaten. Hm.
Ich hab einen Soloabend ich war im Schauspiel Hannover, war ich 5 Jahre im Ensemble, festes Mitglied, hatte eine ganz tolle Zeit da und habe unter anderem da einen Soloabend mitentwickelt und gespielt für 4 Jahre. Und als die Intendanz gewechselt hat, hat der Intendant zu mir gesagt, der Soloabend bist du, nimm den einfach mit. Also, und dann habe ich den mitgenommen, habe den hier in Berlin gespielt, in den Sophienseelen. Ich hatte sozusagen einen Theaterabend, der durch mich existiert, also wo ich... Und ich bin selber mittlerweile Sozialdemokrat, ich bin Mitglied in der SPD, aber das war ich zu 2008 noch nicht, aber habe in meinem Leben immer eigentlich eher Rot oder Rot-Grün gewählt. Mhm. Und Rot-Grün war die Regierung, die den ersten Auslandseinsatz in Deutschland mitentschieden hat, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe irgendwann, da war ich auf dem Weg nach Hamburg, das habe ich, glaube ich, auch in dieser Dokumentation im ZDF erzählt, und habe einen Spiegelartikel gelesen über so deutsche Soldaten, die aus einem Einsatz zurückkommen in ein Land und keiner interessiert sich für sie. So. Und aufgrund unserer Geschichte kann man sehr genau auch erklären, wie es zu dieser Nicht-Auseinandersetzung kommt. Aber mich hat es umgetrieben, weil ich im Grunde genommen mir klar gemacht habe, ich habe eine Regierung gewählt, die diesen Einsatz mitentscheidet. Das heißt sozusagen, ich stehe am Anfang dieser Entscheidung. Mhm. Und klar kann ich jetzt sagen, gut, man könnte jetzt sozusagen diskutieren, werden Auslandseinsätze von Regierungen entschieden oder was gibt es da für Mächte, die da ziehen und zerren und so weiter. Das ist aber jetzt nicht, das würde den Rahmen hier sprengen. Und ich liebe es, Menschen kennenzulernen und kenne deswegen sehr viele Leute auch aus unterschiedlichsten politischen Lagern und saß deswegen relativ schnell mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages zusammen. Der war damals auch von der SPD, Reinhold Robbe. Und 3 Monate später war ich in Köln am militärischen Teil des Flughafens und war auf dem Weg nach Afghanistan, genau, 2008. Das und habe dann in 3 Lagern meinen Abend gespielt. Genau, und dann 2011 hat mich interessiert, was da bis dahin passiert war und ob sich was verändert hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, wo kann man an Weihnachten hin, wo man...
Das habe ich mir auch gedacht, an Weihnachten.
Aber ja. Und dann bin ich an Weihnachten nochmal nach Afghanistan gegangen, genau.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube auch, dass du generell ein Typ Mensch bist, der gerade interessiert ist an den fremden Kulturen und an den Menschen. Liege ich da richtig?
Ja, also Neugierde ist Neugierde grundsätzlich ist sozusagen mein Antrieb und ist für meinen Beruf natürlich auch ideal, weil am Grunde geht es für mich darum, Menschen zu verstehen, dann in der Übersetzung meine Rollen und meine Gegenüber zu verstehen und so. Also,
ja. Aber das ist ja heutzutage in der Gesellschaft leider nicht mehr normal, wenn man das so sagen kann. Also ich finde, es ist total häufig, dass man mit Menschen sich unterhält und im Grunde spürt man das Desinteresse schon im Gespräch. Und ich finde es, gerade deswegen finde ich das super beeindruckend und spannend, dass du da so, so offen bist.
Ja.
Nimm es einfach an.
Ja. Sehr schön. Was ganz anderes. Ich habe 1994 einen Film geguckt, Drop Zone, mit Wesley Snipes und wollte danach Fallschirmspringer werden. Ging das dir ähnlich oder wie hast du die Liebe zum Fallschirmspringen entwickelt?
Fallschirmspringen habe ich noch nie gemacht. Skydiving
ist bei mir das
Team. Ah, okay.
Ich wurde angefragt für einen Film, beziehungsweise ich wurde eingeladen zu einem Casting für einen Film und in der Einladung zu dem Casting war schon das Thema, ob ich schon mal Fallschirm gesprungen bin.
Ja.
Da war tatsächlich die Frage, ob ich schon mal Fallschirm gesprungen bin. Und dann habe ich gesagt, wer nicht, so ungefähr. War aber in meinem Leben noch nie Fallschirm gesprungen.
Sehr gut. Aber
wenn das die erste Hürde ist, um sie zu nehmen, dann nimmt man die natürlich. Das kostet ja nichts mehr. Ja. Und dann habe ich die Rolle bekommen. Und dann wurde mir aber sozusagen in dem Prozess wurde mir gesagt, dass das war ein französischer internationaler Kinofilm, Lago Winch. Den haben wir in Frankreich und in Thailand gedreht. Und es wurde eine Kampfszene in der Luft gedreht.
Okay.
Und dafür musste ich Skydiven lernen.
Kannst du mir, also mir als Laie, ich würde das niemals tun, den Unterschied zwischen Fallschirm und Skydiving erklären?
Ja, der ist sehr einfach. Also Skydiven ist, man fliegt auf 4.000, 5.000 Meter, springt aus dem Flugzeug, lässt sich auf 1.800 Meter fallen und macht dann den Fallschirm auf. Okay. Und das ist sozusagen diese von 5.000, 4.500 auf 5.000 Meter auf 1.800 Meter ist der freie Fall. Halleluja. Und das ist sozusagen das Skydiven, das, okay, das Tauchen. Also sozusagen so. Ja, okay. Und dann macht man den Fallschirm auf und geht runter sozusagen bis zur Landung natürlich so.
Und beim Fallschirmspringen ist es,
da macht man... Da hat man nicht diesen freien Fall, also auch einen kurzen Moment, aber da weiß ich auch gar nicht, welche Höhe man abspringt oder so.
Da kriege ich jetzt schon, da wird mir jetzt schon schlecht, gell? Also wirklich niemals. Nee.
Also, das ist, ja. Das ist eine sehr spezielle Rauscherfahrung.
Boah, das glaube ich.
Ja.
Ich bin mal im Tandem gesprungen.
Ja, ist auch toll.
Und das war, ja, und also ich habe auch immer gesagt, in Dortmund. Ich weiß nicht, wir sind da mit dem...
Sehr langweilig, Herr Vogel, sehr langweilig.
Ich wollte es gerade sagen, es tut mir leid.
Kimmel, Sie sind Thailand auf dem Flieger gesprungen.
Nee, ja, in Dortmund. Nein, aber, nee, Entschuldigung.
Aber es war schön.
Es ist unglaublich, oder?
Es war ein Wahnsinnsgefühl. Und ich weiß noch, dass wir, mein bester Freund ist, hat mich hingefahren, der ist selber nicht gesprungen. Und ich hatte, auch weil ich so eine große Fresse habe, musste ich dann springen. Und es war ein grenzgeniales Erlebnis. Mhm. Und ich habe gelesen, dass du sagst, du, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber dass du in irgendeinem Interview mal gesagt hast, dass es immer noch eine Überwindung ist, zu springen.
Jeder Sprung, ja.
Und das, also das kann ich so fühlen, aber es war auch der schönste Moment. Und ich hing ja noch an jemanden, also ich hing schon aus dem Flugzeug und hatte gar keinen Kontakt mehr zum Flugzeug und wusste nicht, wann springt der jetzt endlich. Aber das, ich weiß heute noch, wie das Gefühl war. Und das ist schon echt lange her. Also vielleicht mache ich es doch nochmal.
Ja, es gibt mal was willst.
Die Orte, wo man springt, heißen ja Drop Zone. Gibt hier eine in der Nähe. Also da bin ich auch noch nicht gesprungen, aber das habe ich eigentlich gerade immer fest auf meinem Zettel.
Ja, vielleicht im Sommer machen wir nochmal.
Nein, nicht wir. Du.
Okay, ich.
Ganz deutlich.
Du stehst unten und guckst.
Ich stehe unten und freue mich, wenn du wieder auf dem Boden bist. Aber also ich kann die Faszination verstehen und ich glaube auch, dass das ein wahnsinniges Gefühl ist, was man gar nicht irgendwie greifen kann, wenn man es noch nicht gemacht hat. Aber nee, niemals. Absoluter Kontrollverlust ist für mich gar nicht das. Oh Gott.
Ich bin in Emporia Brava. Das ist ein Ort an der spanischen Küste, an der Grenze zu Frankreich und an der Mittelmeerküste. Und da fliegt man aufs Meer raus, springt raus und fliegt zurück.
Oh, Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn.
Wahnsinn. Aber dann muss man ein guter Schwimmer sein. Falls was
besser
passiert.
Ist es. Besser ist es.
Nee, das ist echt das.
Aber ich, also was ich noch in Erinnerung hatte, ich fand, deswegen habe ich eben von dem Film erzählt, weil ich fand in dem Film, dass da war ich ein kleiner Junge, jugendlich gerade und fand das so unheimlich spannend. Ich fand Wesley Snipes einen coolen Typen. Und in dem Film kam so diese Gang oder dieses Zusammenspiel der Skydiver oder Fallschirmspringer, ich glaube, das waren ja, oder waren ja auch Skydiver, in dem Film ging es ja um Skydiven. Und das war so spannend. Und wo ich dann selber in Dortmund war, das war auch wie so ein bisschen so eine Clique für sich. Die haben alle gezeltet da. Und
aber
so.
Das macht total Sinn. Das ist einfach eine Sportart ohne Zuschauer. Und das zieht ganz bestimmte Leute an. Also das sind einfach Leute, denen es reicht, dass sie dann später irgendwann ihre Filme sich zeigen können oder sowas. Aber das ist, da steht niemand und klatscht. Das ist eine Clique für sich. Also und das sind unglaubliche Leute, die ich da kennengelernt habe in dieser Branche. Also ganz toll.
Und wie reisen die? Ich meine, wir sind ja ein Reisepodcast. Vielleicht ist das dann Zelt und Caravan oder?
Tja. Ich bin da immer nur dazugekommen, deswegen, also, aber natürlich einfach. Das Wichtigste ist die Nähe zu einem kleinen Flughafen. Und dann, ja.
Spannend.
Dann springt man raus, ne? Fliegt man hoch und springt raus.
Klar.
Ja, Wahnsinn.
Morgens um 7 geht der erste Flieger.
Oh Gott.
Wie viele Sprünge hast du? Hast du die gezählt? Weißt du das?
Ich glaube, also man führt ja Logbuch mal ganz streng, so, ich glaube, so um die 100 oder sowas. Also,
wow.
Stark.
Ich würde es gern mehr machen, nur es ist sozusagen mein Beruf. Wenn ich Produktionen sage, am Wochenende übrigens springe ich aus dem Flugzeug.
Nein,
nicht wirklich.
Ach ja, gut, das ist verständlich.
Gibt's und man verliert sehr schnell seine Lizenz. Also Ah, ja, okay. Es ist ganz streng geregelt, also was ja auch Sinn macht. So, ich müsste meine Lizenz wieder erwerben. Das würde schnell gehen, aber ich müsste die wieder erwerben, damit die, damit die also immer überprüft.
Macht Sinn.
Man springt halt aus dem Flugzeug. Ja. Also, ich
mein, ist jetzt nicht so ganz natürlich.
Nee, nicht so ganz natürlich.
Aber spannend. Und man sieht das Funkeln in deinen Augen.
Ja, total.
Man sieht das. Ja, so sagen wir. Also dieser Moment, wenn man in dem Flugzeug sitzt, an der Tür und auf die Welt runterguckt, ist einfach ein Gedanke, don't do it, dazu bist du nicht gemacht. Und dann ist es, aber das ist das, was mich immer interessiert hat, auch mentale Kontrolle, die hat auch mit meinem Beruf viel zu tun. Mhm. Genauso wie wenn ich in Afghanistan spiele und kurz vorher ein Raketenangriff angekündigt ist und ich 10 Minuten später meinen Soloabend spiele, hat das auch was mit mentaler Kontrolle zu tun. Genau, immer wenn der Moment, wenn es zum Drehen kommt, ist sozusagen eine Anspannung, eine Konzentration und dann heißt es so ein Bitte. Also sagen, das interessiert mich und auch da bin ich einfach neugierig, das auszutesten. Also,
das ist spannend. Ist das als Schauspieler, ich meine, die Frage hast du wahrscheinlich 1 Million Mal gehört, aber ist das so, dass du, wenn du eine Rolle hast, dass du in der Zeit, wo du drehst, dann privat auch die Rolle ein bisschen annimmst? Ist das tatsächlich so oder kannst du da ganz klar unterscheiden und weißt, jetzt Film ab und jetzt bin ich der? Und
also, ich würde es, wenn ich jetzt jemanden spiele, der Menschen umbringt, dann spiele ich nach dem Dreh, bringe ich nach dem Dreh nicht auch Menschen um?
Das ist gut. Ja. Gut zu hören.
Aber es macht natürlich was mit einem. Also sozusagen die Phasen sind anstrengend, die Auseinandersetzung mit bestimmten Themen macht was mit einem. Also es gibt immer um die Oscars herum sozusagen diese Roundtables in Hollywood, wo sozusagen verschiedene Schauspieler an einem runden Tisch, so wie wir jetzt hin und mehr, und über Rollen reden, über Erfahrungen reden. Und da habe ich einmal in einen reingeschaut und da war eben das Thema, wir haben nur ein Nervensystem und ein Emotionssystem so. Und woher weiß unser Körper immer sozusagen oder unsere Nerven, was gespielt und was nicht so? Und das fand ich, ich habe nicht wirklich eine Antwort, aber das fand ich interessant als Auseinandersetzung so. Also, wenn ich Richard III. Am Theater probe und spiele, dann macht das was mit mir und was anderes, wie wenn ich die ganze Zeit mich mit was Leichtem beschäftige. Mm. So kann ich das nur so sagen. Und dann nimmt man natürlich was mit mir. Aber wenn ihr hier Hochzeiten habt und anstrengend habt und müde seid, dann nehmt ihr auch was mit. Also sozusagen, kochst du nicht weiter. Ja. Also weißt du?
Ja.
Das stimmt schon. Das ist schon. Was ich so faszinierend finde, ist, dass die Rollen, die du spielst, sind. Also natürlich nicht alle, ich habe auch nicht alle Filme gesehen, ist glaube ich ganz, ganz schwer auch bei dir, weil du schon viel gemacht hast, aber du hast oft schwer, also wie sage ich das jetzt richtig, schwere, in Anführungsstrichen bösere Rollen die spielst du sehr überzeugend. Ich hatte aber nie Angst vor dir als Privatperson, wenn man sich gesehen hat, aber natürlich, wenn man dich dann Schauspielern sieht, dann das ist eins, also auch wenn man dich jetzt hier mal gesehen hat und sich mal getroffen hat, es ist so für mich oft ein Widerspruch. Vielleicht kann ich es gerade nicht so ausdrücken, wie ich es gerne ausdrücken möchte, aber...
Ich kann dir schon nicht mehr folgen.
Ganz so schön. Ja, willkommen in meiner Welt. Du hast einfach auch oft schwere Rollen, Bösewichtrollen oder die krummeligeren Rollen, sagen wir es mal so. Würdest du dir manchmal wünschen, dass du vielleicht mal eine Lieblingsschwiegersohn-Rolle spielst? Oder sagst du, nee,
das muss es gar nicht unbedingt sein. Aber ich habe gerade in Belfast gedreht, jetzt Anfang dieses Jahres, im 10. Januar, und habe da eine Komödie gemacht.
Ja,
mit
cool.
Die anderen Kollegen waren drei britische Comedians. So. Und das war super interessant, weil ich so das Gefühl hatte, ich spiele im Grunde genommen das Gleiche. Und nur die sagen, oh my God, you're hilarious.
Ja, aber genau das meine ich. Und du hast so total viel Humor und du hast ja auch Witz. Und ist mir aufgefallen bei Bill Gates, dass da super viel Humor dabei war. Aber du in Film und Fernsehen, wo ich dich sehe, halt oft diese... Charakterstark.
Mir macht das großen Spaß, diese Rollen, die ich spiele.
Ich,
Also weil ich sozusagen, ich gehe auch nicht an eine Rolle ran und denke, ah, das ist ein schlechter Mensch, den spiele ich jetzt. Also, sondern ich versuche den ja dann auch sozusagen zu analysieren und reicher zu machen. Muss erstmal auch alle meine Rollen immer annehmen können. Und ich kann nicht an eine Rolle herangehen, indem ich sage, ich verurteile dich moralisch und jetzt spiele ich dich. Also dann ist schon habe ich schon eine Barriere. Also jetzt kommt in diesem Jahr ein Kinofilm raus, der heißt Servus Papa, See You in Hell, über die Otto-Mühl-Kommune in den 70er, 80ern. So. Und wo ich Otto Mühl spiele, den Kommunenleiter, der die gegründet hat. Und der aus dem ein sehr freier Mensch war, der sich aber zu jemand entwickelt hat, der die Leute nur noch missbraucht hat. Und das ging dann bis dahin, dass er gesagt hat, er ist der Erste, der mit den jungen Mädchen schläft und so weiter. So, also es war, der Freiheitsgedanke wurde komplett umgedreht und so. Und es war eine ganz tolle Arbeit. Wir haben im Oktober 20 gedreht, das war der erste Film im Lockdown. Wir waren da in der Nähe von Kassel auf so einer Halbinsel der Fulda. 6 Wochen komplett unter uns. Wie in der Kommune im Grunde genommen. Und das war unglaublich anstrengend und eine der schönsten Zeiten meines Lebens. So, und das macht mir Spaß, solche Rollen zu ergründen. Und ich habe keine Angst vor Abgründen. Also ich habe auch keine Angst vor, das ist jetzt wieder eine Plattitüde, vor dem Schlechten im Menschen. Also mir macht die Auseinandersetzung damit keine Angst. So. Mhm. Auch da bin ich, würde ich sagen, eher zu neugierig. Und dann, ja, gepaart mit dem vielleicht, wie ich aussehe oder keine Ahnung, meine Augenfarben oder sowas, traut man mir dann auch zu, dass ich das dann spiele. So. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, das ist in meiner Industrie immer so, wenn man einmal was gemacht hat, dann fällt man den Leuten auch ein, wenn sie nach was Ähnlichem suchen. Also so.
Ja, also so mehr oder minder, ja, ganz salopp ausgedrückt, man hat so ein bisschen einen Stempel oder so.
Wie auch immer man das nennt, ja, Schublade oder Stempel oder irgendwas, genau. So. Aber auch, ja, das ist, also ich habe aufgehört, mich damit zu beschäftigen, also weil mir geht es eher um die Qualität der Arbeit als um die Schublade.
Ja.
Also, und auch da bin ich nicht immer da, wo ich hin möchte oder gelingt einem auch nicht, dass man immer alles sozusagen das höchste Niveau hat, aber es ist ein Prozess und da arbeite ich dran. Aber sozusagen mich interessiert eher, dass es eine gute Zusammenarbeit ist und dass sie, als dass man jetzt sagt, ah, jetzt spiele ich, komme ich von diesem vielleicht Klischee weg oder sowas. Mhm. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen wirr geredet. So,
nee, also ich konnte ja, folgen, nachvollziehbar. Ja, total.
Ich kann das auch nachvollziehen. Beim Kochen ist es nicht anders. Ja, also ein guter Koch, der findet irgendwann seinen Weg und dann kocht er halt diesen Stil. Und wenn ich war lange in China, ich habe viel aus Asien mitgebracht, mich hat die Zeit auch vom Kochen unheimlich geprägt und ich kann mir das gar nicht mehr abschreiben. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, oh, jetzt weil alle sagen, du kochst sehr asiatisch, nee, jetzt möchte ich französisch kochen und mach dann was ich eigentlich vielleicht auch gar nicht will. Oder
verstehe
ich. Also und ich denke, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Du hast lange im Service gearbeitet.
Ja. Ja. Sehr lange.
Dein Blick verrät viel.
Das Studium hast du finanziert, gell?
Super Zeit im Service.
Unter anderem durch
viel Trinkgeld. Also, ich hab mehr oder weniger mit 14 angefangen, neben der Schule her. Wir waren nicht wohlhabend und es war klar, dass man relativ früh sich was dazu verdient. Und mein Zwillingsbruder und ich, wir haben beide gekellnert damals, haben auch auf dem Tennisturnier gearbeitet und so weiter.
Zur gleichen Zeit, oder?
Auch mal, ja.
Ja, ging das gut?
Ja, ja? Das ging immer gut bei uns, ja. Ja, bestimmt, ja.
Ja, muss man fragen. Mein Bruder und ich, wir waren wie Katz und Maus, aber gleichzeitig ein Herz und eine Seele. Also das, ich konnte nie, oder gegen meinen Bruder durfte niemals was Böses gesagt werden, sonst kam die große kleine Schwester, mein Bruder ist 2 Meter groß. Trotzdem haben wir uns grundsätzlich in den Haaren gehabt. Hm. Aber wir haben auch nie uns irgendwie,
wir haben uns immer beschützt. Ihr musstet zum Glück nie zusammenarbeiten.
Ja, wir könnten auch nie zusammenarbeiten. Deswegen habe ich gefragt.
Wir sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich, aber schätzen uns sehr, ja. Und dann habe ich mein Studium finanziert hier in einem der ersten Italiener in der Nähe der Volksbühne. Cantamaggio hieß der.
Ja, ich habe es gelesen. Ich kannte den nicht mehr. Ja. Gibt's ja
War eine gute Zeit.
Wir haben auch bei uns jetzt den ein oder anderen Service mit der Aushilfe, aber auch Festangestellten gehabt, die auch hier in Berlin an der Schauspielschule sind. Mhm. Und ich finde, es hat sehr viel Ähnlichkeit. Also wir sagen immer, die Jenny sagt immer, wenn du in unserem Beruf bist, musst du schauspielern können. Weil du musst ja jeden Tag irgendwie, egal ob es dir gut geht oder nicht, du musst ja für den Gast eine gewisse Distanz haben, aber auch freundlich sein. Also musste ich ja verstellen. Man hat ja irgendwie, Jenny hat immer zu mir gesagt, wenn sie früher, als sie noch im Guest Relation gearbeitet hat, wenn ich mein rotes Kleid angezogen habe, war das wie eine Uniform und dann habe ich private Sachen abgelegt. Ja. Und deswegen finde ich es unheimlich spannend. Also ich finde Schauspiel und Service in Hotels, das hat sehr viel, ich glaube, das kann beides sehr voneinander profitieren. Hm. Also wir konnten von den Schauspielschülern sehr profitieren, weil die uns auch nochmal gezeigt haben, wie man, wenn man schlecht drauf ist, trotzdem, dass man das nicht anmerkt und nicht anerkennt. Hm. Für die war es wahrscheinlich auch Training fürs Schauspielen. Hm. Also.
Klar, auch, ich meine, wo kann man Menschen studieren als hier oder
ja.
In, ne?
Ja.
Was war für dich das Härteste als Service-Mitarbeiter?
Das ist jetzt auch schon so lange her. Was war das Härteste? Fällt mir spontan nichts ein.
Das Laufen, das Stehen, manchmal unangenehme Gäste.
Und das gab es natürlich alles so, ne? Aber
ja. Alles und immer.
Eigentlich ein gutes Zeichen, du bist eingestellt. Ja. Wenn dir nichts Negatives einfällt, kannst du jederzeit kommen. Brauchen immer ein bisschen Unterstützung. Ah, hier kommt unser Room Service. Wir haben eine Kategorie in unserem Podcast namens Room Service.
Okay.
Und da machen Philipp und ich uns immer vorher Gedanken, was unserem Gast denn schmecken könnte. Und bei dir hatten wir uns gedacht, dir würde der Iron Man ganz gut schmecken. Hm. Das ist ein gesunder Saft, gezaubert von der Isabel. Dankeschön. Welches auch gerade hier reingebracht hat, ganz elegant. Und das ist Karotte, grüner Apfel, rote Beete, Ingwer und Staudensellerie.
Klingt sehr lecker.
Oder?
Ja.
Und vor allem so um diese Uhrzeit ist das, glaube ich, genau, ein ganz guter Start.
Normalerweise trinken wir um die Uhrzeit schon Alkohol, aber nein, Spaß. Ja, bei uns
ich trinke bei euch immer, wie heißt die, der Golden...
Die Golden Milk? Die
Golden Milk?
Nee. Okay, Golden. Mit Kurkuma, Orangensaft?
Ja,
Kurkuma?
Ja.
Was ist denn der?
Oh Gott.
Reichen wir nach. Posten wir bei Instagram.
Ja.
Ich hab's auch nicht, genau. Zum Wohl.
Zum Cheers. Wohl. Cheers,
vielen Dank.
Oh, mein Iron Man heute, ha?
Huh? Oh, sehr gesund. Sehr gut.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Sehr gesund. Ich finde es sehr gut.
Sehr gut. Aber Jenny macht auch für ihr Leben gerne Eierlikör. Mhm. Die hat auch welchen da. Also wenn du noch einen Eierlikör möchtest, dann... Du magst keinen Eierlikör.
Jeder hat auf meinen Eierlikör die gleiche Reaktion. Jeder lacht. Warum lachst du? Hast du eine Verbindung zu deiner Großmutter? Oder, weil Eierlikör ist so eingestaubt. Wir wollen Eierlikör eine neue Chance geben.
Finde ich super. Nein, mein ich ernst. Finde ich wirklich super. Aber hier würde ich jetzt. Also würde ich jetzt. Nein, ich trinke den auf jeden Fall. Also jetzt vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall, ja, nächstes Mal trinke ich einen Eierlikör.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
So, was, wie trinkt man den? Also wann trinkt man den?
Wir müssen mal ganz null anfangen, wirklich.
Ja.
Okay. Also ich glaube, wir sollten so einen ganz kleinen Eierlikör können.
So einen ganz kleinen. Wir haben ihn da.
Mini.
Musst nur ganz klein. Also zuerst ist ganz wichtig, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja,
für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau, es ist sehr, sehr wichtig.
Der steht hinterm Vorhang.
Wir wollen nicht... Bitte?
Vanille?
Ist da drin? Klar. Vanille-Ei und ein bisschen Zauberei. Und ganz wichtig sind die Becher. Warum? Und das ist jetzt wirklich sehr wichtig, denn der Eierlikör muss aus den essbaren Waffel-Schokobechern getrunken werden, den man dann natürlich auch isst.
Warum?
Boah, du wirst es gleich erleben, warum. Es ist tatsächlich so, man isst dann den
Kann
Becher
man das
noch
auch mit dem,
ja, mit dem
Eiersaft mischen, ne?
Super.
Ich weiß nicht so. Kannst du ja mal ausprobieren.
Naja, ihr bietet es mir zusammen an.
Von daher. Ja, klar, das geht schon.
Jetzt. Ach so, Frage, ja, mischen rauskommt. Geht. Ja, die Frage ist, es ist ein guter Eierlikör, wenn es ein bisschen...
Gut schütteln.
Vielleicht machst du das lieber als Profi. Okay. Ich glaube, du bist ein bisschen geschickter mit der Flasche. Nee, aber Eierlikör, ich trinke Eierlikör sehr, sehr gerne, aber muss auch dazu sagen, ich trinke sehr wenig Alkohol.
Was ist das für ein Alkohol?
Da willst du es wirklich wissen?
Ja. Yeah.
In dem ist Korn.
Was?
Korn.
Korn. Doppelkorn.
Doppelkorn, der gute. Aber echt ein guter. Wir haben uns nicht lumpen lassen, haben den guten genommen. Aber du kannst da ein bisschen variieren. Du kannst auch mal rumnehmen. Und
das, man trinkt das unabhängig von nach dem Essen, vor dem Essen. Man trinkt einfach
nicht. Also vor dem Essen würde ich ihn nicht essen, weil er ist schon sehr süß. Und es ist ein bisschen wie Pudding.
Das ist eigentlich so ein Dessert.
Das ist eigentlich ein kleines
Dessertchen. Ist wirklich das jetzt mini?
Ja, es ist echt mini. Ich gebe dir das, was am wenigsten, wo am wenigsten drin ist. Es ist im Grunde wie eine Creme.
Ich rieche nur Schokolade im Augenblick, das liegt aber in dem Becher. Ja, in dem
Becher, das ist nämlich das Gute daran.
Das ist die Magie.
Also ein Eierlikör.
Auf den Eierlikör.
Auf den Eierlikör. Nach dem Rote Beete-Saft.
Oder auch mit.
Köstlich.
Ja. Hervorragend.
Oder?
Oder? Ich darf es ehrlich sein, ich kann das ab.
Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der so süß isst oder trinkt.
Ich auch nicht. Außer Eierlikör. Wirklich.
Aber schmeckt lecker.
Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ihr habt das Gesicht gerade nicht gesehen, ob das die Wahrheit war oder nicht. Aber er ist halt ein guter Schauspieler. Na, aber das Highlight ist der Becher. Und bei uns zu Hause, muss man wirklich sagen, gab es so gut wie nie Alkohol. Meine Eltern, selbst mein Papa, wir wohnen in Oberbayern, da gibt es das nicht, dass mein Bier aufgemacht wurde. Das war einfach nicht. Meine Eltern schmeckt das auch nicht und dementsprechend bin ich auch so aufgewachsen. Und meine Oma hat aber immer an besonderen Tagen und besonders zu Ostern Eierlikör gemacht. Und da gab es diese Becher und für mich ist das totale Kindheit, weil ich als Kind dann den Rest vom Eierlikör mit der Waffel essen durfte.
Und wie bietet ihr das jetzt hier im Haus an?
Noch gar nicht.
Noch gar nicht. Mhm.
Also nur für ganz besondere Gäste.
Genau.
Du warst der Erste.
Du warst der Erste und hast die Feuerprobe haben wir überstanden.
Und jetzt Iron Man hinterher.
Iron Man hinterher. Das ist eine gute Mischung.
Ach. Reise. Wir waren eben bei L.A. Gib uns auch nochmal so deine Top 3. Was muss man in L.A. machen? Was? Oder eine andere, was anderes. Wenn du sagst,
was muss man in L.A. machen?
Ich esse mal weiter die Becher.
Joggen im Griffith Park.
Was, wenn man nicht joggt?
Nicht joggen.
Nicht joggen, spazieren
Fahrrad
gehen.
Fahrradfahren?
Ach, guck mal. Jetzt bist du neugierig, der Hund.
Ja, jetzt kommt Frau Merkel.
Kommt langsam an.
Heute noch gebellt. Heute
nach morgen. 4 Stunden.
Und jetzt?
Wird Freundschaft geschlossen.
Sie hat einmal drüber geschlafen.
Ne? Also joggen, Griffith Park.
Griffith Park.
Frühstücken?
Square One in Silver Lake. Nee, in Little Armenia. Square One.
Okay, was gibt's da?
Klassischen Dinge, ja.
Kennst du Exlat?
Mm-mm.
Oh.
Also ich weiß nicht, ob es noch so gut ist wie vor, wann waren wir da? 6 Jahren. Das war unser Highlight in L.A. Das ist eine kleine Bude. Ich glaube, die sind mittlerweile wie alles, was irgendwie gut läuft, gewachsen. Da gibt es so eine Markthalle mitten in. Und da haben die einen Stand, die machen im Endeffekt Brioche-Brot, so Burger-Buns gefüllt mit Ei. Mhm. Also Exlat. Und es ist sensationell. Also wirklich unser Tipp für
unser Tipp, ja.
Must. Aber eins hast du noch, Bar?
Na, ich mochte das Chateau Marmont tatsächlich immer, auch wegen der Geschichte. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie öffentlich das jetzt ist.
Mhm.
Und dann ist natürlich, wenn man in L.A. ist, muss man einmal Richtung Malibu fahren und dann gibt es einen so einen Biker-Stop, wo ich jetzt auch wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte, was zu finden, aber wo man einfach früher im Grunde genommen Fisch oder irgendwelche Seetiere gegessen hat und dann so mit Blick auf die Küste. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Laden. Aber fällt mir jetzt auch nicht ein.
Reicht mal.
Aber bist du Biker? Oder ist das ein Biker? Fährst du Motorrad? Oder?
Also ich bin schon viel Motorrad gefahren, ja. Aber habe gerade keine Maschine.
Okay. Ich habe mir gerade eine bestellt.
Was denn?
Eine BMW, eine Scrambler.
Nice.
Ja, ich bin mit dem Roller immer in Kreuzberg unterwegs,
ja.
Den mir meine Frau zum 40. geschenkt hat. Das ist Wahnsinn. War ein Traum in Erfüllung gegangen und ich habe so viel Spaß wieder am motorisierten Zweiradfahren, dass ich jetzt mein zweites Fahrrad verkaufe. Und
Roller ist auch perfekt für Berlin.
Super, ja.
Aber in Amerika bin ich noch nie mit dem Bike gefahren. Ja.
Das ist irgendwie auch so diese die Road 60, nee, wie heißt ja?
66.
Ja. Ist irgendwie auch so ein Traum, aber ich glaube, wenn man dann da, ich weiß nicht, ob es tatsächlich dann auch so schön ist, wenn man es macht, ob es so lonely und so Abenteuer ist oder ob es dann so ist. Ja. Ich habe immer Angst, wenn ich so Berichte vom Himalaya sehe und die Everest-Besteigung, es ist so, also ich möchte es nicht machen, aber es fasziniert mich. Hm. Und wenn du dann die Bilder siehst, die Schlangen, die irgendwie vor dem Gipfel, die 100 Touristen, die dann viel Geld dafür bezahlen, dann klar, nimmt das viel von dem von der Illusion. Deswegen ist so, aber ich glaube, die Route 66 ist groß genug.
Ja, und es gibt ja wirklich sozusagen Wege parallel, die nicht so überlaufen sind, aber im Grunde genommen die gleiche Schönheit zeigen. Mhm. So, also.
Das glaube ich auch. Wenn wir jetzt wieder beim Thema Reisen sind, was ist dir denn an einem Hotel wichtig? Hast du irgendwas, wo du sagst, oh, da lege ich, das ist mir wichtig? Auch wenn es nur eine Kleinigkeit oder vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit ist, aber was ist für dich wichtig an einem Hotel oder an einem Hotelzimmer?
Ich glaube, am wichtigsten an einem Hotel ist mir die Begegnung mit den Mitarbeitern.
Ja?
Wow, das finde ich toll. Also,
ich auch.
Das finde ich wirklich toll.
Also klar könnte ich jetzt sagen, dass es, aber ich bin, nee, ich glaube, das ist das, was für mich am ehesten ein gutes Hotel ausmacht. Wie zuvorkommend, zurückhaltend, so. Ich muss nicht betütelt werden oder sowas, sondern aber sozusagen die so, nee, ich brauch's jetzt gar nicht ausführen. Das ist das, was mich am meisten interessiert.
Das finde ich sehr schön.
Ja, das ist echt schön.
Geht mir mein Herz ein bisschen auf. Wirklich.
Ich mache auch immer, wenn ich in einem Hotel wirklich bin und gute Erfahrungen mache, gebe ich immer dieses Feedback. Mhm. Auch immer in die Abteilungen rein, weil ich das wichtig finde, dass man das auch sozusagen das als Feedback gibt.
Ist es auch. Und oder generell, ich glaube, die Hoteliers machen oft die Erfahrung oder auch die Gastronomen, dass einfach negatives Feedback viel schneller gegeben wird wie positives Feedback, weil positiv oder positive Erlebnisse als selbstverständlich gewertet werden. Deswegen ist deine Aussage sehr, sehr schön.
Hm. Nee, also weil ich meine, was macht ein gutes Hotel aus? Da könnten wir jetzt noch 4 Stunden reden. Hm. Von Lage zu wie sind die Zimmer und so weiter. Ich bin jemand, ich komme in ein Zimmer rein und dekoriere meistens ab. Würde ich jetzt sagen.
Was bedeutet?
Ja, ich hänge Bilder ab. Jede Decke, die bewegbar ist, verschwindet. Tagesdecken verschwinden.
Ein Graus.
So, das ist so, also so, ich brauche Klarheit um mich rum und so, deswegen. Aber mein Gott, klar freut man sich über eine tolle Decke oder ein großes Bett oder irgendwas so, aber das, was ich vorhin gesagt habe, das ist sozusagen wahrscheinlich für mich das Wichtigste.
Ja, das ist was sehr, sehr Schönes.
Hast du noch eine Geschichte für uns, die total verrückt ist, die du mal im Hotel erlebt hast?
Oder auf deinen Reisen?
Oder auf den Reisen, an Flughäfen, Bahnhöfen?
Sicher so viel. So was muss ich mir mal vorbereiten, weil in dem Augenblick, wenn ich es gefragt werde, dann blockt mein Hirn.
Ja, das kenne ich.
Und mir fällt definitiv kein Name. Aber wir können ja weiterreden.
Und dann fällt dir noch
einer
ein.
Dann fällt dir noch was ein. Die Kategorie heißt bitte nicht stören. Das heißt, du kannst später einfach, wenn es dir einfällt, sagen, bitte nicht stören. Und dann sagst du es einfach.
Wie? Das habe ich nicht verstanden.
Bitte nicht stören heißt die Kategorie, wo man die Erfahrungen der witzigen Geschichten oder gruseligen oder die Erlebnisse, die man hatte. Das heißt, wenn es dir einfällt, sagst du einfach, bitte nicht stören.
Und dann ich könnte auf jeden Fall im Hotel leben. Ich liebe es, in Hotels zu leben, wenn sie gut sind. Ich wohne sehr gerne im Hotel.
Ja. Aber gleichzeitig bist du auch gerne alleine, ne? Wie du vorhin gesagt hast. Mhm. Und kommt das auf deine Lebenssituation an oder der Grund der Reise? Oder wie machst du das aus?
Ja. Der Grund der Reise.
Ja. Das heißt, wenn du arbeitest, bist du lieber dann abgeschotten und alleine. Und wenn du aber privat reist, dann bist du auch gerne in Hotels?
Ich habe in London 2,5 Monate gedreht. Und habe da in einem Hotel gewohnt?
In welchem Hotel hast du da gewohnt?
Langham.
Ja.
Und das war ganz toll. Es war eine sehr anstrengende Zeit, aber das war wie mein Zuhause. Also da habe ich dann aber immer mir aufs Zimmer Essen bestellt, also um nicht ins Restaurant zu müssen.
Ich kann es so nachvollziehen, ich hasse das auch.
Aber das war so, das Langham ist ja so ein Oldschool, so, und da stand, da bin ich heute noch mit dem Doorman in Kontakt. Und
das ist schön. Also London hat eh die alten Hotels. Ich finde, London und Paris sind so Städte, wo da muss ich gar nicht so moderne Hotels haben. Also da will ich irgendwie so dieses...
Ja, da will man das Grand-Hotel und da will man den Herrn mit Zylinder an der Tür stehen haben. Das ist irgendwie so, ach, herrlich. Ich habe ja auch fast 3 Jahre in London gelebt und auch gearbeitet. Ich habe fürs Claridge's gearbeitet. Mhm. Und das war für mich, ist nach wie vor einer meiner Top 5 Hotels der Welt. Mhm. Weil das eben auch, es war super klassisch, aber gleichzeitig die Leute, die dort gearbeitet haben, die waren Claridge's und dementsprechend haben die den Gästen das Gefühl vermittelt, dass sie bei ihnen zu Hause sind. Und da entstanden Freundschaften und Bindungen zwischen Gast und Mitarbeiter, das war faszinierend. Und am Anfang war es für mich ganz schwierig, weil ich immer sehr die Distanz gewahrt habe und den Abstand gewahrt habe zu den Gästen. Und habe es am Anfang gar nicht verstanden, aber es ist sowas Schönes, wenn dann eben eine Freundschaft entsteht oder auf lange Sicht man sich dann noch weiterhin gerne austauscht.
Also was ich zum Beispiel an eurem, was ich einfach immer schätze, das hat mich schon immer interessiert, ist Qualität. So, ne? Und wenn jemand gute Qualität sucht, das hat mich, Handwerk ist eigentlich so, wenn ich sagen würde, Handwerk ist so meine, das interessiert mich immer, das triggert mich immer, wenn ich merke, dass jemand eine Passion hat und so. Und das ist zum Beispiel hier in dem Haus, ist sozusagen, ist, ob das jetzt immer alles mein Geschmack ist, was ich hier sehe oder sowas, aber ich sehe immer gute Qualität. Also und das ist, das finde ich toll. Also das fängt an beim Türrahmen oder ich bin ja meistens hier in der Lobby, weil ich hier am wenigsten übernachte, aber unten und auch da die Holzvertäfelung, das sehe ich sozusagen, ist immer alles. Oder die Bierdeckel ist alles gute Qualität. Und das finde ich toll. Also.
Ja, das ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen, und das ist der neue Luxus. Wir haben uns am Anfang drüber unterhalten, was ist eigentlich Luxus? Und da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber diskutieren. Aber ich glaube, das ist den Luxus zu haben, dass wir Qualität im Haus haben, dass wir die Schreiner kennen, die das alles gemacht haben und die genauso passioniert das hergestellt haben, wie ich in der Küche koche oder wie bei uns der Check-in läuft und so. Und das ist, glaube ich, generell wichtig. Und da merkt man, das ist bei euch ja nicht anders im Film, da merkt man, ob ein Film gut ist oder nicht. Ne? Sind die Leute passioniert und finden die das toll und ziehen die alle mit und leben das für den Moment, dann ist das, glaube ich, dann macht es auch Spaß. Also,
verstehe ich total.
Ja, das ist wirklich. Wir fahren im Sommer, Jenny und ich fahren im Sommer mit dem Camper durch Italien.
Und Frau Merkel.
Und um Gottes Willen, und Frau Merkel natürlich. Ja. Deswegen fahren wir mit dem Camper, den wir letztes Jahr schon gemietet haben, weil letztes Jahr hatten wir keinen mehr bekommen, weil es so kurz vor der Corona und irgendwie alle Camper waren oder Wohnmobile waren alle ausgebucht.
Ja. Die Leute wissen alle, dass der Hund Frau Merkel heißt, oder?
Ja.
Und ihr nicht mit Frau Merkel durch Italien.
Na, wir schauen mal. Bei manchen sagen wir es noch nicht. Nein. Ist schon. Manchmal, ich muss auch sagen, der Name, ich hatte die Situation, ich bin politisch total auf deiner Seite und bin sehr rot aufgewachsen und habe auch immer die SPD gewählt und war wählen in Kreuzberg. Und der Hund durfte nicht mit rein, was irgendwie klar war. Und dann sagte der Wahlhelfer vor der Tür, ach, Sie können den Hund ruhig bei uns lassen. Und die Schlange waren so ungefähr schon 20, 30 Leute, die da standen, in Kreuzberg wohlgemerkt. Und dann sagte er, wie heißt denn der Hund? Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt musst du das sagen. Und alle werden mich angucken. Der heißt Frau Merkel. Und er war so total perplex und wusste nicht, war das jetzt ein Scherz oder meinte er das ernst? Und dann habe ich es wiederholt und dann hat er gesagt, okay. Und mich haben wirklich alle angeguckt und ich habe gedacht, okay, die denken jetzt alle, ich gehe rein und gebe der CDU meine Stimme, weil die alle so geguckt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, wie kann man denn seinen Hund so nennen? Wir haben aber auch viel.
Aber wahrscheinlich immer, wenn ihr den ruft, gucken die Leute,
ja,
ne?
Ja, obwohl ist das mittlerweile. Nee, mittlerweile muss ich sagen, ist es weniger, aber wahrscheinlich kennen uns schon. Da, wo wir Gassi gehen, es gibt schon Leute, die schreien von, ach, da kommt ja die Frau Merkel, oh, und sie freut sich schon und springt einen an. Und,
ja, es ist, manchmal ist es schon anstrengend, doch. Das haben wir, glaube ich, bei der Wahl des Namens manchmal nicht bedacht.
Nicht so bedacht.
Vor allem manchmal ist man ein bisschen gehemmt, den Namen zu sagen.
Klar.
Ja. Aber
dann nimmst du dann lieber in Kauf, dass der Hund wegläuft.
Das ist, ich habe Gott sei Dank, das Gute ist, wir waren schlau und wir haben sie auf eine Pfeife trainiert. Das heißt, wir pfeifen, damit sie wiederkommt. Ah, ja, okay. Damit wir nicht durch den ganzen Wald den Namen schreien müssen. Ja, aber ich sag mal, in den meisten Fällen mit sehr viel Humor aufgefasst. Ja, und vor allem, sie ist ja sehr niedlich. Und wer uns kennt, weiß auch, dass wir da überhaupt keine politischen Hintergründe hatten, sondern es einfach nur, wie wir sind. Ne? Wir wollten einfach keinen klassischen
Hundenamen.
Camper.
Camper Italien. Genau. Ich wollte noch einen Italien-Tipp von dir. Wo sagst du, oh Gott, da müsst ihr unbedingt halten. Hast du da was? Weingut oder, weil wir sind tatsächlich am Zusammenstellen und ich bin bei Italienern groß geworden. Ich hatte eine italienische Pflegemutter, meine Mutter klassisch sehr, sehr früh getrennt sich von meinem Vater und ich bin dann bei einer Tagesmutter gewesen mit 6 Kindern, also ich war das 7. Und habe ein bisschen Italien im Blut.
Wo war das?
In Köln. Ich bin gebürtiger Kölner, bin in Köln groß geworden. Und bin bei Mama Graziella, war das. Meine Mutter ist meine Mutter und Mutti und meine Mama ist Mama Graziella. Das war also die italienische.
Und hast du auch Italienisch gelernt?
Ich habe tatsächlich als kleines Kind, hat mich meine Mutter abgeholt, da habe ich fließend Italienisch gesprochen und die hat dann die Graziella angefangen und gesagt, Graziella, ich verstehe meinen eigenen Sohn nicht mehr. Habe aber das nie weitergemacht und ich ärgere mich. Ich verstehe sehr viel, aber spreche halt einfach gar nicht mehr. Ja. Aber es ist tatsächlich auf meiner To-Do-Liste ist es auch noch, ich werde vielleicht dann, wenn ich in Rente gehe oder so, auf jeden Fall nochmal, möchte nochmal eine längere Zeit nach Italien und nochmal Italienisch richtig sprechen lernen. Das ist eine unheimlich schöne Sprache, finde ich.
Ja, sehr.
Und es ist auch ein schönes Land.
Ich kenne den Lago Maggiore und das Tessin eigentlich eher, als jetzt, dass ich so Tipps für Italien hätte, aber da könnte man ja auch starten.
Ja, absolut, da werden wir wahrscheinlich auch starten. Wir werden starten. Aber das ist ja schon, was gibt es da für ein Lieblingspizzeria oder?
Weil ich so ein dann doch eher Naturmensch bin, so ist da wirklich auch so dieses Matcha-Tal oder die Täler um den Lago Maggiore herum, die sind unfassbar schön. Und da müsst ihr eigentlich, ich weiß nicht, wie groß euer Gefährt ist, da sind einfach teilweise Straßen, die sind so am Hang.
Ja.
Wo immer alle hupen, wenn sie um die Kurve fahren, damit sie.
Ja.
Vielleicht musst du dann dein Motorrad mitnehmen, Philipp.
Wenn das die Erlaubnis jetzt ist.
Hast du mich nicht um Erlaubnis zu fragen?
Wie soll denn das mitkommen?
Ich weiß nicht. Gibt es da nicht so...
Ein Hänger?
Ja.
Gibt's bestimmt.
Oder so.
Ich werde mich schlau machen. So. Die Vespa kriegen wir auf jeden Fall mit.
Na, siehst du.
Ja.
Und wie lange wollt ihr dann rumfahren?
3 Wochen. Wir sind ja also gebunden. Wir haben ja das Hotel hier und wollen auch nicht zu lange weg. Aber wir haben gesagt, 3 Wochen, das müssen wir machen. Und wir wollen eigentlich bis nach Rom. Also ich will Jenny Rom auch unbedingt zeigen.
Ich finde Rom auch so eine tolle Stadt.
Ach, Wahnsinn. Also ich war total... Man geht so durch eine kleine Gasse und auf einmal steht man vor einem Weltkulturerbebau. Und man ist so, oh Gott, was ist das denn jetzt?
Von Rom kann man sich so erlaufen, das finde ich toll.
Ja.
Vor allem, ich muss unbedingt nach Rom wegen dem Hustler. Ich muss das Hustler einmal gesehen haben, das Hotel. Das ist... tatsächlich eine Legende in der Hotellerie und dementsprechend muss ich das einmal gesehen haben. Ich muss nicht drin wohnen, aber einfach mal gesehen haben.
Mhm.
Ja.
Ein Kaffee in der Lobby?
Nee, noch nicht mal. Nee, aber ich habe das Gefühl dafür.
Wie ist das denn, wenn ihr in Hotels geht? Dann seid ihr sozusagen, könnt ihr dann entspannen? Oder?
Also, ehrliche Antwort.
Seid ihr die ganze Zeit am Bewerten besser? Analysieren?
Nee.
Nee, man kann schon entspannen. Wenn es das richtige Hotel ist, kann man auf jeden Fall entspannen. Natürlich guckt man immer mit einem anderen Auge. Wie machen die Kollegen das? Könnte man das eventuell auch bei uns umsetzen? Was könnten die vielleicht auch besser machen? Aber doch, man kann schon entspannen, aber den Blick verliert man nie.
Nee, klar.
Nie.
Ich glaube, in unserem Beruf, und das hast du, ich meine, das bei euch, Jan, du hast eben gesagt, dieses Beobachten. Und das ist auch das, was mir unheimlich viel Spaß macht. Also auch hier, ich liebe es, in der Küche zu stehen und durch die offene Küche die Gäste zu beobachten. Mhm. Also und zu sehen, ah, was macht der, wie nimmt der das wahr? Also Körpersprache ist so was ganz Großes und das kann man nicht ablegen. Also wenn man irgendwie im fremden Hotel als Gast ist, ist man auch irgendwie so, oh, der Gast da hinten, der wartet jetzt aber schon lange auf sein Wasser. Gehen Sie erstmal zu dem Tisch.
Ja,
das fällt mir schon schwer, muss ich echt sagen. Aber wir stehlen auch viel mit den Augen. Also wir sind schon auch, wir genießen und nehmen dann auch immer irgendwie für uns ein bisschen Fortbildung auch. Das ist so das Schöne. Meine Mutter sagt immer, in den Hotels, wo wir jetzt so durch Beziehungen natürlich, also man kennt ja dann die Hoteliers und weiß nicht, in Hamburg sind wir sehr gerne im Vierjahreszeiten. Wir kennen den Direktor da, den Ingo, und das ist auch ein total netter, lieber Kerl. Und das sind so Hotels, wo man, also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die volle Rate da zahlen müsste, ob ich mir das erlauben würde, weil wenn ich nach Hamburg fahre, bin ich ja nicht im Hotel, sondern dann möchte ich in der Stadt sein und eigentlich brauche ich nur das Bett zum Schlafen. Aber wenn man dann mal da schläft, dann weiß man auch, warum das so einen guten Ruf hat und warum das so, weil es wirklich einfach toll ist. Also es ist ein sehr, sehr tolles Hotel.
Also jetzt habe ich eine Anekdote.
Jetzt, ich war einmal, bitte nicht stören.
Bitte nicht stören. Oder einfach Schnauze halten.
Genau, ja. Sehr gut.
Ich war in einem Hotel in Hannover, wo mein Vater Gast war, weil ich da im Theater war. Und mein Vater schätzt auch gern gute Hotels. Und dann war ich da nach der Vorstellung in dem Hotel essen mit ihm und seiner Frau und bin am nächsten Tag aufgewacht in meinem Hotelzimmer, was ein anderes war, ein sehr einfaches, war vom Theater gebucht und hatte auf meinem Nachttisch lagen 3 bis 4 Silberbestecke, die ich eingesteckt hatte nach dem Essen. Und ich habe gedacht, oh Gott, mein Vater wohnt in diesem Hotel und ich habe einfach 5 Bestecke, Silberbestecke geklaut. Habe die eingewickelt in eine Serviette, bin an die Rezeption gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt etwas und ich würde Sie bitten, es nicht zu kommentieren. Habe das denen hingelegt, habe es aufgeklappt, die haben das angeguckt, die haben gelächelt, haben das weggenommen und ich bin frühstücken gegangen zu meinem Vater. Und das fand ich so toll, weil die so, keine Ahnung, das haben das einfach so stillschweigend hingenommen. Das mochte ich.
Das ist gut. Aber das ist auch spricht auch sehr fürs Hotel, muss
absolut
man sagen.
Definitiv. Also einer der wichtigsten Punkte für mich war und ist immer die Diskretion. Das Privatleben unserer Gäste geht uns gar nichts an. Und auch wenn der ein oder andere Gast oder uns mehr oder minder aufzwingt, viel von ihrem Privatleben mitzubekommen, ist es unser Job, da nicht zu urteilen oder einfach auch, wie du es gerade gesagt hast, einfach mal die Klappe zu halten, uns einfach ja, hinzunehmen. Und das ist so ein großes Credo, was in der Hotellerie enorm wichtig ist. Hm. Einfach Diskretion zu bewahren in jeglicher Hinsicht. Hm. Ja.
Und es ist, also ich glaube, man kann, du wahrscheinlich auch, nicht nur über dein Leben als Schauspieler, sondern auch über das Leben als Kellner, da kann man schon ein Buch drüber schreiben. Also was man alles, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, was man alles so miterlebt und was für Geschichten man erlebt. Mhm. Und also ich war auch immer auf den Familienfeiern, war ich immer ein sehr gern gesehener Gast, weil die Geschichten, die ich dann erzählt habe, waren dann schon immer noch mal eine Stufe mehr, wo man danach auch gesagt hat, ah, Philipp, was ist das wirklich? Jetzt stimmte das wirklich alles? Ja, das war wirklich so. Und da wirklich ohne Namen zu nennen, also haben wir schon verrückte Sachen erlebt. Wir haben eigentlich, fangen wir unseren Podcast an mit dem Mitarbeiterbogen, den wir unseren neuen Mitarbeitern geben. Wir haben einen Bogen, also so ganz simple Fragen, weil wir gesagt haben, es ist immer schön, wenn der neue Mitarbeiter, wir haben jetzt 50 Mitarbeiter und nicht jeder stellt sich dem vor oder nicht jeder macht am ersten Tag die Runde und sieht ihn, dass man so unten am schwarzen Brett haben wir dann immer so einen Fragebogen mit ganz banalen Fragen und noch so ein kleines Entweder-Oder-Spiel, damit man einfach so in Smalltalk kommt. Und jetzt haben wir das gar nicht, haben wir heute versäumt bei dir.
Ja, ich war so aufgeregt, Jenny war, dass Clemens genau kommt, deswegen habe ich es vergessen.
Hast du den da drauf? Nee.
Hast
du den noch nicht mal dabei?
Nee, ich habe den tatsächlich nicht dabei.
Das ist die klassischste Frage ist.
Hund oder Katze, aber die Antwort hast du mir schon gegeben, als du Frau Merkel sehr liebevoll begrüßt hast.
Genau.
Und was war noch?
Was ist noch denn? Die schönste Frage, also die wir jetzt unserem neuen Auszubildenden gestellt haben oder die auf dem Zettel aufsteht, ist, was bist du in 10 Jahren?
Ja, genau.
Und das ist ja eine blöde Frage eigentlich. Aber irgendwie ist sie auch wieder so blöd, dass sie gut ist, finde ich. Und er hat geschrieben, in 10 Jahren bin ich 30. Und das fand ich einfach nur mit die beste Antwort, die man überhaupt geben kann. Also, ja. Und du in 10 Jahren?
True.
Ach so, hast du eben eigentlich schon gesagt, ne? Deine Hühner? Esel?
Nee. Ich weiß es tatsächlich nicht, wo ich in 10 Jahren bin. Und das ist aber auch, was mich immer sozusagen lebendig hält, sozusagen dieses Ungewisse, Freischaffende. Das ist oft eine Herausforderung, aber ist auch eine Erfüllung so. Mhm. Und dann zu gucken, ja. Ich meine, jetzt schreibe ich mein erstes Drehbuch, möchte Regie machen. Wohin sie, was, man stößt, also dadurch stoße ich ja was an, wo, was, das, was daraus entsteht, das kann ich aber noch nicht abschätzen.
Ja.
Ist ja auch eigentlich immer gut, wenn man es offen lässt.
Total. Also.
Sonst kann man enttäuscht werden. Und so lässt man es offen, man steckt sich seine Ziele und die sollten realistisch, also in meiner Welt sehr realistisch sein, als Pragmat. Und aber
es gibt so viel, was mich glücklich macht.
Mhm.
Deswegen weiß ich, dass mir nie langweilig wird, dass ich auf meinem Hof sitze und einem Huhn zuschaue oder
dem Esel.
Oder dem Esel. Oder gerade wieder eine tolle Rolle arbeite oder ein Drehbuch schreibe oder keine Ahnung. Oder bei euch in der Lobby sitze und Leute beobachte.
Also vielleicht stehst du dann auch in deinem Hof in der Küche und kochst Eierlikör und denkst dann an die Podcastaufnahme.
Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Das liegt nicht in einem Eierlikör. Aber ich würde mir, wenn eher, um jetzt nicht ganz unhöflich zu sein, würde ich einen Iron Man machen, weil den finde ich lecker.
Ja, okay. Der ist auch. Ich muss
tut
auch
mir
sagen,
leid, aber
ist okay, ich kann damit ab, ich kann damit leben.
Okay, nur um es zu erklären, meine Lieblingsschokolade ist 100%ige Schokolade.
Okay.
Das ist mein Level an Süß, was ich mag.
Okay, ja, dann ist das, dann vielen das Dank, heißt, dass du den überhaupt getrunken hast.
Also das, ja, ist, echt, das ist mein Level an Süß, was ich sozusagen
so generell aber.
Ich liebe Kakaobohnen.
Okay, ja.
Das ist für mich Schokolade.
Aber so Vollmilchschokolade eher weniger. Und weiße Schokolade nee,
nicht
eher ist
weniger,
dann
einfach gar nicht.
Ja, und weiße Schokolade
weiß und was ist das?
Nee, früher, ja, aber nicht mehr.
Mhm. Ja, dann vielen Dank, dass du den Eingang hast. Ja. Und dass du so höflich warst und bist.
Absolut. Clemens, die Zeit ist neigt sich dem Ende zu.
Tja.
Es war sehr, sehr schön mit dir.
Ja, vielen Dank
wirklich
für die Einladung.
Wir haben uns sehr gefreut, dass du gekommen bist. Wir freuen uns immer wieder, wenn du unten in der Lobby sitzt und demnächst dann den Ironman bestellst. Und wir haben noch einen Spruch, genau, unser Glückskeks. Den hast du uns schon geschickt.
Den habe ich dir schon geschickt, genau.
Genau, wir haben ja unsere Ente, kennst du wahrscheinlich nicht oder hast du die mal gegessen?
Nee, aber das steht an.
Ja, das musst du. Also die haben wir nämlich auch in vegan tatsächlich.
Mhm.
Also es ist dann natürlich keine Ente mehr, aber es ist die Aromen, die die Ente mit sich bringt in vegan, vegetarisch vegan.
Die nennt sich Fack. Mit
genau,
V.
Nicht Duck, sondern Wack.
Wack.
und läuft mittlerweile auch sehr gut, muss man sagen. Also den, da haben wir auch so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen. Bist recht herzlich eingeladen. Und sowohl
zu Woher kommen denn die Enten?
Die Enten kommen aus Irland.
Okay.
Und zwar ist es eine besondere Rasse, das ist tatsächlich die Peking-Ente. Also es ist eine Rasse, die man für die Peking-Ente braucht, weil die hat 30% Fett, also 20% mehr Fett als eine gängige Stockente. Und wir haben einen Hof gefunden, also ein Partner, Otto Gourmet, die haben einen Hof gefunden, der das biozertifiziert macht, also der wirklich einen tollen Job macht.
Den geht es sehr gut, den Enten.
Den Enten geht es, bis sie hier sind, sehr gut, ja. Und danach eigentlich auch, also weil das wird ja was Tolles draus. Das ist eine ja unser Signature, ne?
Ja.
Und der Glückskeks, die Sprüche dafür machen wir tatsächlich selber und uns gehen die Ideen aus an Lebensweisheiten, deswegen haben wir dich
aber
gefragt.
Aber der passt ja, den ich ausgesucht habe.
Der ist sensationell.
If you can't handle the heat, get out of the kitchen.
Der ist perfekt.
Der ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war auch ein perfektes Schlusswort.
Ja, ich glaube auch.
Clemens, vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit.
Auf bald. Vielen Dank für die Einladung.
Und genau, bis bald.